Soll ich da mal was Bedrückendes sagen, Rüdiger?
Ja, sag mal.
Unsere Hörerzahlen verringern sich so drastisch. Also, wir waren mal bei über 2500 Hörern und wir sind jetzt ungefähr bei kurz über 1000 nur noch.
Ja,
Also.
ist das vielleicht, Bernie, wenn ich dich fragen darf, ist das vielleicht ein Mentalitätsproblem bei dir?
Boah, das geht mir so auf die Eier. Dein Mentalitätsscheiß, Rüdiger, echt ganz ehrlich. Das soll, was ist denn
Woran
da?
liegt's denn? Woran liegt's
Ist
denn?
doch kein Mentalitätsscheiß.
Wir müssen
Jede
aber so
Woche
einen
die
Podcast hier auch mal zu
selbe
Ende
Kacke
quatschen.
von dir.
Jetzt, au!
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur Podcast?
Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass.
Popkultur!
Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass Kulturpodcast Folge.
Ja, das ist sehr schwer zu sagen. Also, ich würde
ja,
sagen,
es ist ein Fang. Ein Fangfrägelchen. Spieltag.
Spieltag bei den Herren 5, bei den Damen 4.
Okay. Und wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. 50 Shades of Rudolph. Er ist der Manifest Actor, er ist der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Der lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Downs. Der Mann mit der reizlosen Kimme. Ach, der Superman of Superfood, he's born free and he's porn free. Der Mann ohne Pflichtspieltore, es ist Rüdiger Rudolph.
Guten Tag, lieber Bernie.
Gesponsert sind wir wie immer von der Imkerei Peschel Biederein, Laber Weinting, der Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten, dessen Glas Honig ich diese Woche hingeworfen habe, was ich schon direkt mal zu meinem Wie dumm der Woche erklären möchte.
Ah, das war heartbreaking.
Oh, ich habe dir ein Foto geschickt, ne?
Ja.
Übrigens, Honig aufwischen ist übrigens auch nicht das leichteste.
Nee, ich weiß,
auf
ich weiß. Ich habe auch echt vollstes Verständnis, dass du dich 10 Minuten, nur 10 Minuten verspätet hast.
Ja.
Weil Honig aufwischen takes its time.
Wir waren eh schon
takes
verspätet.
Takes its sweet time.
Sweet time, ja. Und verspätet waren wir eh, weil du, armer Bernie, in einem, ist es dein wie dumm die Woche, dich auf eine heiße Herdplatte gelehnt hast?
Ah ja, pass auf, das ist wirklich, also es geht alles zu Bruch gerade.
Ja.
In meinem und unserem Leben.
Wir sind Tollpatsche.
Ja, also es geht unter anderem der Honig, aber jetzt auch meine Gastherme ist im Eimer. Platine muss gewechselt werden. Mein Rechner ist kaputt.
Mm.
Hat sich zum Streifenhörnchen gewandelt heute Morgen, das Display. Mm. Muss eingeschickt werden. Dauert ja auch nur 10 bis 14 Arbeitstage. Nee, Werktage, also nicht, nee, Quatsch. Ich hoffe Tage, nicht Werktage, weil
ja.
10 bis 14 Werktage wäre ein bisschen mehr.
Ja, das sind die Herbstferien, Bernie. Ich weiß nicht, ob das zählt das?
Oh, gruselig.
Bitte,
gruselig. Don't go there. Wir verstehen uns nach wie vor sehr gut. Unsere Freundschaft ist stark, oder? Stärker than ever, kann man sagen?
Ich glaube schon.
Ja.
Also meine Platine, ja,
meine Freundschaftsplatine.
Zeigt noch keine Streifen.
Okay, Data, aber der Teil unseres Intros mit den sinkenden Hörerzahlen, der stimmt natürlich. Ja. Also man muss schon sagen, dass die Leute, die sich so für uns ausgesprochen haben nach unserem großen Paradigmenwandel, für die neue Saison, die sich lautstark für unser Verbleiben eingesetzt haben und gesagt haben, sprecht doch, worüber ihr wollt, wir bleiben. Das war nicht, das war, doch, es war wahrscheinlich sogar die laute Mehrheit, aber es gibt auch noch die schweigende Mehrheit, die sich langsam jetzt so wegdezimiert, die gerne was zu Fußball gehört hätte.
Die komischerweise von einem ehemaligen Fußball-Podcast Fußball erwarten.
Ja, und pass auf, das Interessante ist ja, obwohl wir im Zeit-Mann-Magazin gefeatured sind, haben just zu dem Zeitpunkt die Hörerzahlen nochmal drastisch abgenommen.
Ja.
Aber wenn die wenigstens reingehört hätten, dann hätten sie zugenommen. Das ist nicht so, dass es deswegen ist, die hören rein und sagen, es geht ja gar nicht um Fußball, dann höre ich nicht mehr.
Also reinhören wird auch mitgezählt.
Ja, das würde schon mitgezählt, schätze ich mal, ja. Also je nachdem, eine gewisse Uhrzeit müssen sie schon aushalten.
Kann man Hörer eigentlich kaufen?
Ja, aber wir kaufen ja nichts.
Wir kaufen nichts.
Und wir haben auch kein Geld.
Wir haben, ach ja, richtig. Na ja, komm.
Ja, das mit der Herdplatte, genau, da wollte ich gleich sagen, mit meinem, wie dumm.
Ja.
Das ist mit der Herdplatte. Ich habe, glaube ich, über Nacht, ich habe Nudeln gekocht und habe die noch so auf so eins die Soße ein bisschen brutzeln lassen. Mhm. Hab's, glaube ich, über Nacht angelassen und komme dann morgens schlaftrunken. Ich bin eh tollpatschig. Also meine eine ehemalige Freundin von mir hat mal gesagt, ich habe so ein motorisches Problem, da connecten sich manchmal die Synapsen nicht. Ich müsste da vielleicht irgendwie was machen, irgendwie vielleicht Ergotherapie oder so.
Hat sie das auf was Bestimmtes bezogen oder ja, morgens
also manchmal? Also Missgeschicke oder dass manchmal Sachen fallen lassen oder einfach so. Und morgens bin ich ja ein bisschen dröge auch noch, ne, gebe ich zu. Und der Wecker klingelt, dann gehe ich als erstes in die Küche und mache mir eigentlich, fülle irgendwie den Wasserkocher mit Wasser. Mhm. Und das habe ich gemacht und habe mich nebenbei auf der Herdplatte
bei mir auch so
aufgestützt. Mhm. Because why not?
Ja.
Ja, nur leider war sie an.
Ja.
Aber guck mal, es ist gut verheilt.
Ja.
Eine Blase ist geblieben.
Wollte ich noch fragen.
Das ist nicht viel.
Aber ich sag dir mal was, Bernie. Weißt du, wo, glaube ich, schon viele Hörer stutzen werden?
Wo?
Beim Wort Herdplatte. Ich glaube, wir haben ja auch Herdplatten. Ich glaube, es gibt gar nicht mehr so viele Leute, die wie wir zwei Herdplatten haben.
Die haben alle so Induktionszeugs, ja, oder was?
Nur Induktion, nur einfach so ein Glas, so einfach Ceran-Kochfeld. Oder Gas.
Das glaube ich nicht.
Doch.
Nicht in der Großstadt, Altweiberwohnungen, wollte ich sagen, Altbauwohnungen.
Aber kommen denn unsere Hörer aus der Großstadt?
Ja, das wissen wir eigentlich.
Wir müssen mal eine Umfrage starten.
Ja.
Wie kochen wir eigentlich?
Genau. Und das war ja, ich bin zu spät zur. Ja, genau, stimmt. Zu spät, wo sind wir eigentlich hin? Dass wir uns so verspäten konnten wegen dem Honig und der Herdplatte. Wir sind
Es war nämlich am Freitag, den 20. September, gegen Mittag.
Ja, genau. Wir sind zur Fridays for Future Grown-Up-Version.
Ja, zur Erwachsenenparty.
Und ich habe noch gesagt, wir dürfen uns da jetzt nicht rühmen im Brennerpass oder uns sonst irgendwie besonders toll fühlen, weil wir machen nichts. Wir sind Freiberufler, wir können jederzeit zu irgendeiner Demo. Ja, wir bringen kein Opfer.
Wir bringen keinen Stein ins Rollen und unser Fehlen fällt nicht auf.
Ja, aber wir leisten im Prinzip nichts. Wir hätten auch Kaffee trinken gehen können in der Zeit.
Naja gut, wer weiß, auf jeden Fall kreiste über uns ein Hubschrauber, der die Menschenmassen gezählt hat. Und auch wir haben ein bisschen Masse erzeugt.
Ja, aber trotzdem, die traurige Wahrheit ist natürlich schon, dass wir haben uns mit Max Nofka getroffen.
Ja, dessen Fehlen auch keiner vermisst hat.
Ja, jetzt pass auf. Und keiner von uns war lange auf dieser Demo. Ich nenne drei Gründe, ordne sie aber nicht personell zu. Das könnt ihr dann zu Hause machen. Einer war fußkrank, einer war liebeskrank, der andere musste seinen Sohn abholen. Mhm. Jetzt könnt ihr euch mal aussuchen, wer ist. Eigentlich alles auch ein bisschen trist, ne? Also die richtigen Revoluzzer,
nee.
Das sieht anders aus.
Ich glaube auch.
Okay,
Liebeskrank geht noch.
Ja.
Du weißt doch hier, Marius bei Les Miserables.
Ja, jetzt vertief's nicht, weil sonst muss ich was dazu sagen und dann.
Ich wollte gerade anfangen zu singen.
Entblößt sich.
One noch. More day before the storm. Dann singt Marius. Do I follow where she goes?
Hast du das mal gesehen?
Ich kann das auswendig. Ich habe das gesehen und kann die symphonische Gesamtaufnahme auf Französisch und Englisch auswendig. Le Miserable. In der Zeit, wo du Seriously Slayer und Iron Maiden gehört hast, hatte ich meine Musical-Phase, Bernie.
Wow. Mhm. Blows my fucking mind.
I know.
Hast du den Film auch gesehen mit Hugh Jackman?
Nein.
Ja, da habe ich angefangen.
Das ist wirklich etwas, wo ich sehr, sehr rausgewachsen bin.
Ja, okay. Okay. Ich habe den Anfang vom Film gesehen und fand's, sorry, ich finde Musicals an sich nicht so schlecht, aber so Musical-Filme muss ich oft nach 10 Minuten sagen, das ist mir zu albern.
Und Little Shop of Horrors?
Das habe ich gesehen tatsächlich als Musical. In Berlin schön, damals, ne? Mit der Schule.
Ach so, ja. Das habe ich auch mal gespielt. Das
war Fantastico.
Ja, das habe ich mal gespielt in Seymour.
Ah, und ich habe, glaube ich, dreimal Rocky Horror Picture Show gesehen.
Sehr gut.
Und einmal Cabaret.
Ich weiß ja, dass das mein Vater immer gerne mit mir im Auto gehört hat, weil das schön fand, bis er dann einmal ins Wohnzimmer reinkam, als ich das auf Fernsehen geguckt habe. Und er sah die ganzen Männer in Strapsen. Er war nur, Rüdiger, was ist das denn?
Ja, aber du bist doch auch mal in Strapsen ins Kino gegangen.
Ja, nicht ins Kino, sondern in die Siegerlandhalle. In die Siegerlandhalle in Siegen. Und habe es im Full-Drag habe ich das gesehen.
Das ist eine meiner Lieblingsanekdoten.
Ja, dann weiß er, dass ich dann irgendwie, derzeit war mein Vater ich schon allein, ich kam dann nachts nach Hause, mein Vater schlief schon und dann habe ich mich schnell ins Badezimmer verkrochen und mir meine Strapse und mein BH ausgezogen. Und ich dachte, wenn mein Vater mich jetzt erwischen würde, der würde wirklich es sehr schlimm finden, aber auch aus all den falschen Gründen. Und so ist es immer aus falschen Gründen, aber bei mir auch noch als Verwechslung. Also es
ja.
Glaube ich, ja.
Weißt du was, für die Anekdote liebe ich dich noch ein bisschen mehr.
Ja.
Und wie bescheiden du sie erzählst und dich nicht damit in den Vordergrund drängst und sagst, ich habe was ganz Cooles gemacht früher, lässt mich dich noch ein bisschen mehr lieb haben.
Ach, Bernie.
Wirklich.
Scham ist rot.
Pass auf. Fleabag!
Oh ja, Halleluja.
Die Emmys zeichnen ja selten wirklich die Hammer-Serien aus. Zum Beispiel auch wieder mal Game of Thrones.
Ja.
Die wirklich nicht mehr verdient haben, ne? Finde ich. Aber gut, es ist halt die Kulturserie überhaupt. Die einzige Serie, über die noch mehr als drei Leute gleichzeitig sprechen. Aber trotzdem, Fleabag hat Emmy bekommen und das ist so wunderbar, weil es ist vielleicht wirklich die beste Serie der letzten Jahre.
Es ist wirklich sehr, sehr gut. Ich habe so kurz gedacht, ich glaube, dass sie schon wirklich sehr, sehr, sehr froh ist, gewonnen zu haben für die beste Serie überhaupt und das Drehbuch. Ob sie jetzt als Hauptdarstellerin, finde ich sie natürlich auch wahnsinnig gut. Aber das ist trotzdem, ist das ein Schauspielpreis. Man, also ist, ich weiß es nicht. Also
nein,
ich,
die Emmys sind so ein mysteriöses Konglomerat aus Juryentscheidungen. Ja. Keiner weiß genau, wieso und wer und warum. Das ist eh eine, an sich ein bisschen eine merkwürdige Veranstaltung. Ja. Wichtig ist einfach nur, dass es, glaube ich, dass du da die Anerkennung kriegst dafür, dass du wirklich was, wirklich also was geschafft hast.
Das finde ich auch wahnsinnig gut. Ryan Reynolds hat diese Woche übrigens den Tweet losgelassen. Verdammt, Fleabag ist so gut, ich wünschte, ich hätte es nie gesehen.
Ja.
Ich glaube auch, wenn du wirklich jemanden Heißes bist im Business und siehst das und feststellst, boah, das ist so gut, sowas Tolles habe ich noch nicht gedreht.
Und Netflix hat gesagt, scheiße, ja. Einer unserer größten Fehler, das nicht abgekauft zu haben. Und so ging es dann Amazon dann.
Mhm.
Und man hört selten was aus dem Lager Netflix, so PR-mäßig oder überhaupt hört man gar nichts. Es ist ja eine sehr kafkaeske Organisation. Auch nicht leicht, zu den Kontakte zu kriegen, kann ich dir sagen, als jemand aus der Medienbranche.
Im letzten Jahr war im New Yorker eine lange Dokumentation über Netflix, aber das war sozusagen auch wirklich so. Also das ist jetzt der erste größere.
Und es war auch eine Außenperspektive, ne? Das war da hat Netflix nicht die Türen aufgemacht. Das war ein journalistisches Stück da über Netflix.
Ach so?
Ja, die geben ja keine Zahlen raus und so.
Nee, das nicht. Was mich damals so sehr fasziniert hat, ist, dass die Unternehmenshierarchie bei Netflix relativ flach ist im Sinne von, es gibt bereits in relativ niedrigen, sag ich mal, Gehaltsstufen Leute, die grünes Licht geben können für eine Serie.
Ja, also ich kenne Leute, die mit Netflix über Sachen verhandelt haben, auch über Dokus hier in Deutschland. Und Netflix liest noch sehr viele Freiheiten auch. Wenn sie sich mal für ein Projekt entschieden haben, dann lassen sie sehr viele Freiheiten. Das kann sich natürlich ändern. Die meisten Medienbetriebe werden ja prokuristischer und wirtschaftlicher, je bekannter sie werden oder je mehr Geld sie verdienen. Mal sehen, was das Netflix wird. Jetzt gerade haben sie, glaube ich, irgendwie eine Billion irgendwas für alte Seinfeld-Folgen ausgegeben, nachdem sie Friends vom Sender nehmen müssen, aus dem Äther nehmen müssen. Das Geld hätte man auch besser anlegen können, aber Friends ist unter anderem in Amerika vor allem eins der Nummer 1 Gateways zu Netflix für die jungen Leute. Für die jungen Leute wohlgemerkt. Nicht für uns Säckis, sondern für die jungen Leute, die gucken gern Friends in Amerika.
Der Produzent ich erzähle mal eine Friends-Anekdote.
Ja, bitte.
Ich bin mir nicht sicher, wer es erzählt hat. Lisa Kudrow oder Jennifer Aniston hat gesagt, sie wären, relativ kurze Zeit, bevor es wirklich dann losging mit Friends, wären sie mit dem Produzenten auf einen Fieldtrip sozusagen nach Las Vegas gefahren, hat ein Hotelzimmer gekriegt und hat in jeden, ich glaube, eine gewisse Summe, ein paar hundert Dollar an Spielgeld in die Hand gedrückt. Hat gesagt, ich möchte, dass ihr euch jetzt hier ein Wochenende in Vegas an den Spieltischen richtig amüsiert. Es wird, ich bin mir sicher, es wird so sein, dass es das letzte Mal gewesen sein wird, dass ihr unerkannt in ein Spielcasino gehen könnt und euch richtig amüsieren könnt.
Hm. Pass auf, ich habe wo du mitmachen kannst. Ein Mitmachteil habe ich jetzt.
Ich kenne mich mit Friends kaum aus.
Ach so. Na schade, dann muss ich alleine machen. So, no one told you love was gonna be this way.
Das ist schon eine Frage.
Kennst du es nicht, das berühmte Klatschen von dem Friends-Titelsong?
Bernie, ich bin bei Friends wirklich relativ unbeleckt.
Herrschaftszeiten, das hätten wir jetzt über Friends reden können.
Ja.
Gut, dann reden wir nicht über Friends. Dann reden wir über El Camino.
El Camino.
11. Oktober ist es soweit. Der Breaking Bad-Film.
Okay.
Mhm. Das nächste, ein neuer Trailer ist draußen.
Ja.
Jesse Pinkman sitzt im Auto und hört im Radio über dieses Massaker, das kurz vorher stattgefunden hat, bei dem eine automatisch oder ferngelenkte Machine Gun ein Massaker angerichtet hat. Wir erinnern uns.
Ja.
Ich bin sehr gespannt und ich bin sehr heiß auch auf Breaking Bad, auf das Breaking Bad Universum, auf das erweiterte Expanded Breaking Bad Universe.
Cool, freue ich mich auch drauf. Benni, wir müssen mal anfangen, uns anzumelden für PKs. Ich habe es ja schon mal gesagt.
Ja, bitte. Also du wolltest.
Am Freitag ist Joker.
Wirklich?
PK.
Ja, du wolltest was unternehmen.
Verdammt, ich habe es noch nicht gemacht.
Ja.
Ja.
Dann mach doch, da wollen wir hin.
Da gehen wir hin.
Joker, können wir hingehen. Mhm. Soll ein kontroverser Film sein?
Ja.
Interessiert mich nach wie vor eigentlich ganz wenig, aber ich bin jetzt ein bisschen neugierig.
Auch nach dem Trailer?
Ja, der Trailer schreckt mich eigentlich sehr ab. Ich mag keine Charakterstudie sehen mit so einem super Method actenden Joaquin Phoenix, aber was über den Film geschrieben wird, ich will jetzt mitreden können. Deshalb will ich hin.
Du willst dich munitionieren?
Ja, sehr schön gesagt. Du, da kümmern wir uns drum im Anschluss, ne?
Die Sendung. Machen wir.
Ja, okay, pass auf. Succession läuft weiter, ist sowas von fantastisch, finde ich. Es muss alle Emmys dann im nächsten Jahr gewinnen, spätestens.
Gut.
Ich habe ein bisschen Unbelievable weitergeguckt, nicht viel.
Ja.
Nur Folge 1 eigentlich nach wie vor.
Okay.
Ich habe schon zu dir privat gesagt, ich habe gesagt, es wird mit der in Folge 1 geht es ja quasi nur um den Vergewaltigungsfall, nur um das betroffene Mädel und ihre Interaktion mit der Polizei. Und es ist, ich dachte erst, ich kann es nicht anschauen, weil es so hart ist, aber es wird unglaublich moderat, ruhig und besonnen und sehr faktisch orientiert erzählt irgendwie und sehr traditionell auch gefilmt und immer mit diesen Flashbacks in diese Nacht und so. Es gefällt mir, dass es überhaupt nicht sensationalistisch oder besonders edgy produziert ist, dass es so einen aus dem Stuhl wirft, sondern dass es relativ fast ein bisschen hausbacken ist. Aber das ist dem sehr angemessen, finde ich.
Mhm.
Ja. Ja. Und du hast weitergeguckt? Ja,
weitergeguckt, ich kann dir sagen, es kommt noch ein Aspekt dazu. Es wird sehr spannend.
Ja, das habe ich auch gehört.
Ja.
Ja, ich bleibe dran. Hast du bei Undone weitergeschaut?
Nein.
Ja, das kann ich dir empfehlen. Es ist, es macht viel mit einem. Also man denkt viel über sich selbst nach.
Okay.
Und es hat Ähnlichkeiten zu Fleabag, komischerweise.
Ja, das habe ich ja gesagt, ja.
Ja, ja. Ja. Hast du das gesagt?
Ich habe es gesagt, wegen auch dieser Konstellation mit den beiden Schwestern.
Hm.
War ich schon drauf gekommen. Ja.
Okay, du hast was für uns geguckt, nämlich die englische Serie Top Boy.
Top Boy, ja, habe ich ein paar Folgen geguckt.
Ja. Worum geht's?
Es geht um aus Jamaika stammende Jungs, die eine jüngere Generation, eine ältere Generation, die in London ins Drogengeschäft teilweise neu einsteigen wollen oder wieder einsteigen wollen. Ja, es ist so eine Gangstergeschichte und es ist gut, aber ich sag mal ein bisschen, also ich hab's zu dir gesagt, wenn man mal The Wire gesehen hat, liegt die Latte verdammt hoch. Allerdings habe ich jetzt so weit geguckt, dass mich jetzt die Figuren sehr interessieren. Ich muss sagen, die Schauspieler sind fantastisch. Ich finde das Drehbuch manchmal ein bisschen unbeholfen. Unbeholfen auch zum Beispiel, manchmal wird noch so was reingeprügelt, so, dann treffen die, die jamaikanischen Jungs auf irgendwelche, nicht nur in London selber, auch so ein bisschen an Küstenorten, auf die lokalen Rechtsradikalen. Und das ist da noch so ein bisschen, ich weiß auch nicht, das wirkt so ein bisschen von einem Redakteur noch, würde ich in Deutschland sagen, da reingeprügelt. So, dass die Szenen, das ist nicht schlecht, der Aspekt, aber das bringt die Figur, also es bringt die Story nicht weiter und es wirkt irgendwie aufgesetzt. So, und dann gibt es so ein paar so Szenen. Aber ich werde es mal, also ich bin jetzt so weit, ich muss weiter gucken.
Ich habe es doch nur den Trailer geschafft.
Ja.
Und mich nicht so gekriegt, muss ich sagen.
Nee, genau.
Ja, aber ich höre dir gerne zu, wenn du drüber sprichst.
Okay, wie schön.
Also bleib dran.
Ja.
Ich spreche dich wieder drauf an. Dann haben wir geguckt Between Two Ferns.
Das haben wir beide geguckt.
Ja.
Ist das nicht toll? Das ist nicht verrückt, wie manchmal so Dinge so auftauchen. Wenn ich das erzähle, ich steige jetzt direkt rein, ich überbügel dich direkt, aber vorgestern hat ein Freund gefragt, ob ich das nicht schon geguckt hätte und ich müsste es unbedingt sehen. Und mir ist völlig klar gewesen im Moment, das muss ich jetzt gucken, weil ich mir sicher bin, dass Bernie mir morgen schreiben wird. Darum geht's im Brennerpass am Montag.
Between Two Ferns ist eigentlich ein Funny or Die Format.
Mhm.
Das ist ja so quasi die von Will Ferrell gesponserte Comedy-Website. Und Zach Galifianakis macht das Ganze seit 2007, 2008 oder
2008 habe ich gelesen.
Ja, genau. Und ich habe schon ein paar Sachen sind so so viral immer wieder aufgetaucht. Also ich kannte das Format, also auch das Interview mit Obama und so. Ich fand's nie so wahnsinnig lustig, aber stellenweise fand ich's lustig.
Ja. Dann müssen wir sagen, was ist es? Es ist eine Talkshow. Er versucht sich an dem Format einer Talkshow.
Es ist ein fingiertes Interview.
Ein fingiertes Interview, wo eigentlich er und der Prominente sich fürchterliche Beleidigungen an den Kopf
werfen. Das ist eigentlich so ein bisschen Roasting auch.
Absolut.
Ja. Und die Prominenten, und jetzt sage ich dir gleich, was mir an dem Film, also an dem Format und dann eben auch an dem Film, was mich da stört, mir ein bisschen, was dann in den Outtakes rauskommt, ist, dass die so gewollt genervt sein müssen. Und tatsächlich ist es viel lustiger und ein komödiantisches Highlight des Jahres 2019 in den Outtakes, die Stars aus ihrer ernsten Rolle fallen zu sehen, aus ihrer Schmollecke rauszukommen und ihn auch und die losbrüllen zu sehen.
Ja.
Ich habe so was Herzerwärmendes, ich hatte Ich war so glücklich, das zu sehen, dass ich im Nachhinein sagen muss, fuck den Film.
Ja, ne, fuck den Film, soweit
nicht. Nein, ich würde es übertreiben, ich bin
aber alter. Mein Bogen für unsere Besprechung wäre auch genau der gewesen. Ich sagte, das Herzerwärmende, das, was mich mit allem sozusagen, wo ich jetzt richtig dabei bin, waren wirklich die Outtakes.
Ja.
Wo die sich dann gemeinsam, ist das so herrlich und das macht auch einen guten Roast aus, wenn man sich gemeinsam kaputt lachen kann über die treffende Unverschämtheit des anderen. Weil ja. Das ein Akt der Liebe ist. Wenn du das richtig gut, wenn wir beide uns roasten würden und ich würde dir die schlimmste Sachen sozusagen, ich würde den Nagel auf den Kopf treffen, dann müsstest du heulen und lachen gleichzeitig.
Ja, wir roasten uns ja manchmal hier in der Sendung ganz schön, ne? Wenn man das mal zusammenschneiden würde, ja? So diese unsere kurzen Spitzen, das sind indirekte Roasts, so die ich kurzen gar nicht Spitzen. Angefangen. Ja, stimmt, es ist nur indirekte Roast.
Reizlose Kimme ist ja,
ist ein Selbstroast.
Ja, da pfeife ich mit
ist ein
der
Auto, ist ein Auto-Roast.
Okay.
Autorost. Ich fand auf jeden Fall den Film durch eine Handlung gebündelt, das war sinnlos. Aber auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, warum nicht?
Mir hat die Erzählweise gefallen. Sobald man das gedacht hat, oh, jetzt ist ja wirklich eine Handlung, jetzt wird es wirklich anstrengend, ging es sofort weiter.
Ja, so. Kam auch das nächste Interview schon wieder. Ja,
kam auch das nächste Interview schon wieder. Und ich finde, alle Prominenten haben es wirklich absolut fantastisch gemacht. Von Peter Dinklage,
ja.
Letterman ist so lustig. Ja.
Weißt du, und dann gucke ich mir, ich habe mir auch letzte Woche nämlich wieder eine Folge Jerks angeschaut oder vorletzte im Zug. Und mein lieber Mann, ey. Ach, nichts gegen Christian Ulm. Aber ja, das ist halt nicht elegant. Das ist halt gewollt. Und die anderen, das hat so eine Leichtigkeit. McConaughey finde ich übrigens sehr lustig.
Ja.
Ja. Der ist sehr lustig.
Nee, und da passiert auch wirklich dann was Lustiges.
Ja. Der ist auch wirklich so. Bei den anderen, bei Paul Rudd zum Beispiel, merke ich, wie angestrengt der jetzt auf Ernst macht. Mm. Das ist auch der sofort immer losbrüllt in den Outtakes. Da muss er wirklich nur schnippen und der Paul Rudd, laut loslachen.
Dann bricht es aus ihm raus. Bricht das Gelächter aus ihm raus.
Und McConaughey spielt ein gutes Pokerface, finde ich.
Ja, Deadpan, ja.
Ja. Okay, Between Two Ferns.
Ja, Empfehlung.
Empfehlung, ja, wir lesen jetzt mehr, wir sprechen jetzt auch über Bücher, habe ich gesagt. Wir lesen ja alle viel zu wenig, gucken zu viel Scheiß und achten nicht auf unsere Medienhygiene genug. Deshalb lesen wir jetzt mehr.
Ich habe sag du, was hast du gelesen?
Ich lese gerade Madeleine Albright, Faschismus. Mhm. Ein Buch, das, egal wo man es mit hinbringt, sofort die Luft aus jedem Raum saugt. Aber sie kann tatsächlich, also ich bin erst bei der Hälfte, es ist interessant, wie wortgewandt, aber nicht komplex. Mhm. Und elegant und bisschen luftig, fluffig, sie über so schreckliche Sujets wie den Aufstieg des Faschismus Anfang des letzten Jahrhunderts schreiben kann. Mhm. Aber das ist sehr schwer, das so zu machen. Ich lese ja viele Sachbücher. Bisher bin ich bin noch nicht ganz überzeugt von ihrer Struktur, weil ich auch nicht ganz weiß, worauf sie raus will. Aber die Erzählweise finde ich sehr gut. Well done, Mrs. Albright.
Toll.
Und ich lese Ferdinand Schirach.
Ja.
Kaffee und Zigaretten, weil es mir unser Gemütsmönch.
Der Gemütsmönch.
Gen Kelsang Ananda von Kamp. Wie heißt er mal?
Kadampa.
Kadampa Zentrum.
Boah, du hast mich schon mal bei Verdammter Erleuchtung so böse angeguckt, als mir das gleiche ist wie bei.
Ja.
Weißt du, wie du mich angeguckt hast? Du hast mich enttäuscht angeguckt.
Ja, weißt du, und weil ich das wusste, bin ich jetzt plötzlich selber nervös geworden. Ich dachte, jetzt darf ich es nicht falsch aussprechen, weil ich habe Rüdiger so angeroastet neulich. Ja, Karma is a bitch.
Angekokelt, ja.
And I deserve her bitchiness. Mhm. Okay, ja, auf jeden Fall, der Gemünzmönch hat mir das empfohlen.
Ja.
Bei einem Dharma-Gespräch, was ich neulich mit ihm hatte. Dharma-Gespräch ist übrigens nichts über Verdauung.
Das ist
Verdauung.
Sehr erfolgreich, ne, Schirach? Das ist jetzt in dem Sinne ein Geheimtipp, ne?
Aber nein.
Es ist wahrscheinlich wirklich gut, ne?
Nee, es ist so erfolgreich, dass ich nie reingelesen hätte.
Genau, so ist es.
Ja.
Das ist irgendwie, gönnst du den Leuten, denen man erfolgreiche Sachen wirklich dann nochmal empfehlen muss, weil wir erstmal dem Hype nicht glauben.
Ja, aber ist so eine Mischung.
So toll sind wir, das klang ja furchtbar, was ich ja gerade gesagt habe, ja.
Ich wollte es gerade überspielen.
Ja, danke.
Ich fand es aber gut, dass ich es gelesen habe, weil ich habe was Wunderbares drin gelesen. Mhm. Es sind so, ich bin auch erst bei ein paar Kapiteln und es hat anekdotischen Charakter, was er für Filme geguckt hat, irgendwie einen Prozess, den er verfolgt hat, etc. Aber es ist im ersten oder zweiten Kapitel ist was vermeintlich über seine Jugend. Und er lernt ein Mädchen, er ist im Internat und er lernt ein Mädchen kennen und fährt das erste Mal mit ihr in Urlaub und fährt nach Kreta. Mhm. Und bei Griechenland schlägt er mein Herz sowieso gleich sehr viel höher. Und dann beschreibt er so, Also, dass er eigentlich ein depressiver Mensch ist und depressive Dinge erlebt hat, also depressiv machende Dinge erlebt hat, und beschreibt in einer Mischung aus so einer dunklen Weltsicht, beschreibt er das Meer, wie ölig das ist und schwarz, wie sanft aber auch die Stimmung ist, wie heiß es ist und wie er dann mit diesen Mädchen schläft und quasi alles zusammenläuft in Öl und Schwärze und Meer und gleichzeitig in was ganz was Schönes. Und dann schließt er, glaube ich, mit dem Satz, ich habe es jetzt leider nicht hier, dass er sich da, er sieht sie dann so an und sieht er an, er hat ja bisher noch nichts erzählt davon, wie sein Leben eigentlich ist, aber hat dieser Tag, meinte so, und es geht jetzt noch mindestens 60 Jahre so. Da war so ungefähr 18.
Ah.
Das ist einer, und es kommen jetzt noch 60 Jahre solche Tage vielleicht. Also ich müsste es vielleicht zitieren, aber das ist sehr berührend und sehr poetisch, und ich benutze das Wort selten, aber es ist meisterlich gewesen, dieses erste oder zweite Kapitel. Das da mit diesem Liebeserlebnis in einem Hotel in Kreta auf der Ostseite, ich glaube, in der Nähe von Jera Petra schließt. Hm. Also großes, mich sehr berührt. Was liest du?
Ich habe heute Morgen fertig gelesen, Frédéric Becbédé, kennst du den noch?
Nee.
Der hat damals 39,95 geschrieben, dieser Werberoman.
Ja.
Mochtest du nicht?
Wenn ich Werbebranche höre, da dreht sie mir schon alles um. Ich kann da keinen Roman dazu lesen. Aber
nee, aus der gleichen Haltung hat er das Buch geschrieben.
Ja, aber er war ja drin.
Ja, das stimmt. Aber das mochte ich ganz gerne, aber es hat mich nicht so beeindruckt. Ja. Dann habe ich vor ein paar Jahren von ihm gelesen, ein französischer Roman. Hm. Das fand ich fantastisch, und auch das ist sehr, sehr gut. Una und Jerry, es geht also es ist fiktiv, aber es gab die Begegnung wirklich, aber er hat es weitergesponnen, so wie er geglaubt, dass es hätte gewesen sein können. Er schreibt sogar, ich wäre verdammt enttäuscht, wenn es nicht wirklich so gewesen ist, was mir sehr gefällt. Sehr vielschichtiger Roman, über die Liebe von Jerry Salinger, dem Autor von Der Fänger im Roggen.
Ja.
Und Una O'Neill, der Tochter des Dramatikers Eugene O'Neill, die quasi ohne ihren Vater in New York aufwächst. Also sie wachsen beide in New York auf, lernen sich auch da kennen im Stork Club. Sie ist so ein High Society, im Grunde genommen, sie gehört zu den ersten It Girls, zu Gloria Vanderbilt und noch eine andere, die ich jetzt leider vergessen habe. Und sie haben so eine erste unschuldige Liebe, so, also unschuldig im Sinne von, sie schlafen leider nie miteinander, obwohl sie also sich nächtelang im Arm halten, und irgendwann zieht er halt in den Krieg und sie bleibt in Amerika, und irgendwann heiratet sie halt Charlie Chaplin.
Mhm.
Und er schreibt ihr verzehrende Briefe aus dem Krieg, und er macht auch den D-Day mit, er landet also in der Normandie und befreit Konzentrationslager, und trifft Hemingway in Paris, und es ist ein ganz toller Roman, es ist ein ganz tolles Buch.
Mhm. Okay. Ja,
puh. Und übrigens,
ja,
genau, Una O'Neill ist sozusagen dann die Tochter ist die Mutter der Tochter von Charlie Chaplin, Geraldine Chaplin, Schauspielerin, die wiederum eine Tochter zu geboren hat. Und die Tochter hast du schon gesehen. Sie ist auch Schauspielerin geworden, und sie wurde bei der Red Wedding im schwangeren Zustand erstochen.
Nein.
Ja, es ist die Frau des King in the North.
Ja.
Du erinnerst dich.
Ja, natürlich. Wie könnte ich sie vergessen?
Ja, das ist, sie heißt Una Castilla Chaplin.
Oh.
Und jetzt kommst du.
Ich glaube,
was soll man da noch?
Der Brennerpass Buchclub.
Der Brennerpass Buchclub.
Schließt für heute seine Pforten, weil besser kann man ihn nicht beschließen. Doch, du, ich bin.
Ach, Bernie, was du immer noch nicht verstanden hast, ist, dass diese Frau auf eine ganz sympathische Art und Weise blöd ist.
Okay, ein Spieltipp noch.
Ja.
Ich spiele The Legend of Zelda Link's Awakening. Es ist ein Game Boy Remake für die Switch. Rudi, es ist so wunderschön. Mm. Ich bin nah am Wasser gebaut, gerade, glaube ich, aber auch dieses Spiel rührt mein Herz. Ich habe den Trailer gesehen. Ich sehe Spiele-Trailer und es packt mich nie. Und wenn ich Spiele kaufe, dann weil es mein Sohn sich wünscht zum Geburtstag oder weil ich irgendwie 130 Reviews gesehen habe, die alle sagen, must have. Aber da habe ich den Trailer geschaut und habe gesehen, wie so ein Baby Link, du kennst ja Link, den Elfen aus den Zelda-Spielen vielleicht jetzt nicht. Du hast wohl nicht Breath of the Wild hier auf deiner Switch.
Nein.
Fantastisches Rollenspiel. Und der Baby Link geht durch so eine Insel, die heißt Kokolint. Da geht mir schon das Herz auf, wenn etwas Kokolint heißt.
Alles mit Koko, alles. Du kannst mit Koko, kannst du mit allem kommen.
Ja.
Völlig ernst gemeint. Ja.
Ja. habe eine Freundin, die sagt, die empfindet sich manchmal zu streng und sie meint, wenn sie Coco heißen würde, da wäre es für sie viel leichter, irgendwie ihre freundliche und offene Seite irgendwie zu zeigen.
Siehst du? Ja, ich glaube, unseren Namen.
Deshalb habe ich sie oft Coco genannt.
Das ist aber nett von dir.
Ja, pass auf, und in dem Ort, also auf dieser Insel, da ist ein großes Ei auf einem Berg und da schläft der Windfisch und den muss man erwecken und dadurch muss man sich durch viele Labyrinths kämpfen. Und es ist einerseits putzig, aber es ist ziemlich herausfordernd und, sagt man noch knackig für Rätsel? Knackige Rätsel, sagt
für
man.
Für Rätsel, ja.
Für alles andere, nein. Naja, okay. Es macht so viel Spaß. Ich hab ein bisschen meine Liebe zu Computerspielen
wiedergefunden,
ja. Zuletzt habe ich bei Hitman irgendwie Leute umgebracht, Auftragskiller-mäßig.
Du hast Hitman. Haben wir nicht mal über Hitman gesprochen und du hast gesagt, wie schlimm du Hitman findest?
Das Konzept vielleicht. Ein Spiel habe ich früher schon gespielt.
Ich habe auch Hitman eine Zeit lang jetzt auf dem Handy gespielt.
Hitman Go.
Was heißt das so?
Wo man so einzelne Felder vorwärts geht.
Nee, ich.
Und plant.
Ich habe eigentlich die ganze Zeit aus einer sicheren Position.
Ach, so das Scharfschützen-Hitman, das gibt's auch noch, ja. Das gibt's auch noch.
Da muss ich aber sagen, dass das durch dieses viele Scharfschützen konzentrierte Zielen, ich einen unfassbar steifen Nacken bekommen habe. Ich habe das an einem Tag ein bisschen länger gespielt und lag abends im Bett und ich habe gedacht, ich krieg eine Hirnhautentzündung. Weil ich konnte meinen Kopf nicht mehr in den Nacken legen. Es tat alles weh. Aber es war natürlich nur eine verhärtete Nackenmuskulatur.
Ja, zum Glück.
Zum Glück, ja.
Ja, es ist ein super Spiel. Hitman ist ein super Spiel. Ab 2016 kam es raus. Es kam episodenweise raus.
Ja.
Zusammengefasst jetzt in so ein Best-of-Ding. Es gibt auch Hitman 2. Es ist wirklich gut. Aber es gibt mir nicht das Gefühl, ich spiele auch noch weiter Red Dead Redemption, weißt du, das Cowboy-Spiel, Red Dead Redemption 2. Aber es gibt mir ein bisschen so ein leichtes, schlechtes Gewissen, weil ich da Leute über den Haufen schieße und sonst. Ja. Ich fühle mich nicht ganz wohl damit. Ich fühle wirklich, als würde ich so ein bisschen meine Zeit verschwenden oder mache ich ja auch effektiv. Aber bei Link's Awakening habe ich das Gefühl, ich mache was meine Seele reinhält.
Okay.
Und das muss man erstmal leisten, das Computerspiel heutzutage.
Sehr gut.
So, wir kommen zum Sopranos Rewatch.
Oh mein Gott, oh Gott, das ist so
Wahnsinn. Zweite Folge, 46 Long. Jetzt mal gucken, ob du dich noch erinnern kannst.
Ja.
Es fängt an, die Boys sitzen im Clubhaus, schauen Fernsehen, spielen Karten und are shooting the shit oder shooting the breeze, wie man auch sagt. Und im Fernsehen läuft eine Talkshow, wo so ein ehemaliger Mafiosi auspackt und sagt, das Problem ist die harten Drogen im Business und so, die Strafverfolgung ist so krass, sagt auch Tony in der ersten Folge schon, das RICO-Verfahren ist so krass, dass man
richtig,
irgendwie 45 Jahre ins Gefängnis muss und deshalb packen alle aus, alle werden Rats.
Ja.
Und es ist sehr interessant, wie die verschiedenen Mafiosi darauf reagieren. Es ist auch so ein Meta-Kommentar darauf, dass eigentlich David Chase ein Update macht von Goodfellas oder von Der Pate und dass man viel reflektieren muss, was in diesen alten Mafia-Filmen so war, weil die Zeit sich geändert hat und weil er auch ein bisschen persifliert und auch ein bisschen eine Meta-Ebene finden will. Alles, was die da machen, alles, was die sagen, der eine sagt, hey, lies mal, hier in Mexiko werden jetzt Schafe geklont, während Chris sagt, ja, das ist doch lächerlich, die Drogen sind nicht schuld, weil Chris eigentlich gerne Drogen nimmt und auch gerne Drogen schmuggeln würde, während Tony Soprano sagt, der hat genau recht, the shoe fits. Und mit so einem Band, so wie so ein Erstklässler, so mit so einem Gummi auf dem Fernseher schießt und so.
Okay.
Wie alle reagieren, ist so ein unfassbar interessanter Metakommentar auf ihre Haltung zu ihrem Job, aber auch auf die Serie, wie sie mit dem Thema Mafiosi umgeht. Und die zweite Folge ist tatsächlich viel kohärenter als die erste und lässt das erste Mal so ein bisschen Muskeln spielen, was sie eigentlich kann. Wir sind noch ganz weit weg von Super Sopranos-Folgen, von so richtigen Power-Folgen, aber die fangen jetzt an zu jonglieren, und zwar, was die Sopranos ja wahrscheinlich so wahnsinnig gut gemacht hat, zwischen Sitcom.
Mhm.
Es hat ja auch ein bisschen auch was von so Analyze This. Du erinnerst dich vielleicht diesen Film, wo Robert De Niro bei Billy Crystal, dieser Rob Reiner-Film.
Mhm.
Es ist eine schwarze Comedy. Es wird ja auch, es ist ein bisschen so, also werden sterben Leute, aber irgendwie ist es auch lustig und so. Es ist ein Gangsterfilm natürlich.
Großartiger wird es irgendwann, wenn man ein paar schwarze Killer engagiert, Tony umzubringen. Und die stellen sich aber wahnsinnig blöd an. Da sagt Christopher nur, wir müssen aufpassen, das nächste Mal schicken sie nicht Boys to Men.
Entschuldigung. Und natürlich ein Familiendrama auch.
Ja, das stimmt.
Und das ist noch ein kleines bisschen holprig jetzt in dieser zweiten Folge, aber man merkt, wie das reift, wie gut es ist. Es ist erst, glaube ich, ein halbes Jahr vergangen zwischen Pilot und Teil Folge 2, die sehen auch schon ein bisschen anders aus, die Darsteller, ist dann quasi Package, gehört zu diesem Package der ersten Staffel. Der Pilot ist einfach ein bisschen ausgeklammert, weil man damit halt Werbung für sich machen wollte und in Serie gehen wollte. Mir ist es fast ein bisschen zu viel Meta-Mafia in dem Film. Mhm. Sogar Martin Scorsese hat ein Cameo. Oh, okay. Geht in den Club, marschiert in den Club rein. Die Handlung ist, Chris überfällt einen Laster mit DVD-Playern.
Ja.
Was an sich schon sehr lustig ist, gerade aus heutiger Sicht.
Absolut.
Der Junior, der in der Firma gehört, wo Junior beteiligt ist.
Oh.
Und du weißt ja, die Stimmung zwischen Junior und Tony Soprano ist gerade nicht so gut.
Nein.
Dann gibt's eine wunderbare Szene, wo Pauly und Pussy im Coffeeshop sind, und zwar so Starbucks-mäßig, und sich fragen, was das eigentlich alles soll, was das für eine Scheiße ist, was die mit ihrem kulturellen Kaffeeerbe hier machen.
Ja.
Das wäre jetzt fast so ein bisschen so eine abgedroschene Stand-up-Idee heutzutage. Aber damals war es was witzig und innovativ, glaube ich, muss man sagen. Es wird dann das erste Mal so ein bisschen, die Protagonisten sind ja immer auch sehr, sehr rassistisch.
Ja, sind sie.
Es fängt da so ein bisschen an. Also die afroamerikanische Haushaltshilfe von Olivia, die sie ja dann auch vergrault, wird ein bisschen gegen Schwule auch. Der Tony lässt das Auto von AJs Geschichtslehrer aufstöbern. Und das haben nämlich so zwei schwule Jungs geklaut.
Ja.
Und ich, Pussy und Pauly suchen die nämlich auf und bedrohen die. Ja. Das ist auch wirklich sehr lustig. Ich meine, die tun wirklich so, als würden sie gleich schießen.
Ja.
Und die haben Todesangst. Auf der anderen Seite sagen sie aber immer so, boah, Leute, was ihr uns jetzt echt schon nervigen Dings hier in dieser Woche, wie uns das auf die Nerven geht, dieser Auftrag, diesen blöden Auto hier. Am Ende kriegt der Geschichtslehrer auch ein komplett neues Auto, weil das haben sie nicht gefunden. Aber die Nummernschilder haben sie aufgetrieben. Ja. Dann haben wir ganz tolle Melfi-Therapie-Szenen. Was ich an Melfi sehr gern mag, das ist so, die hat so viel praktische Psychologie. Nee, die geht in die Tiefe, wenn sie muss, aber sie merkt ja, dass es bei Tony oft nicht geht, dass er nicht will. Und das macht ja einen guten Psychologen aus oder einen guten Therapeuten oder eine Therapeutin, wenn er halt nicht so auf seine Systemik besteht, sondern hat auch so handlungsaktiv oder so direktiv wird.
Okay.
Und bei Tony zum Beispiel, der hat ja wieder so einen Schwächeanfall und dann sagt er so, ja, warst du bewusstlos? Und Tony sagt, waren Sie bewusstlos? Und er sagt so, nee, ich war eher traurig. Und dann meinte sie so, hey, sad, it's better than unconscious. Bro, that's progress. Fand ich sehr gut. Und da kommt ein Zitat, das mir bis heute in Erinnerung geblieben ist, wo sie sagt, er erzählt wieder über seine Mutter, ne? Und sie fragt ihn so, haben Sie denn auch positive Kindheitserinnerungen an sie?
Ja.
Und da fällt ihm nichts ein, und sein einziges Argument ist, er ist doch der ungrateful little hack. Die hat doch alles für ihn getan.
Wird er da auch so wütend und sagt, verdammt nochmal, es geht hier um meine Mutter? Sind Sie verrückt?
Ja, weil sie gesagt hat, da ist sowas wie, hassen Sie Ihre Mutter?
Und genau. Und er sagt, Sie sind ja total krank. Ja, richtig.
Ja, ich gehe jetzt, hat er gesagt. Ja, richtig. Ich gehe jetzt, weil Hass, Mutter gibt es eigentlich nicht.
Ja.
Und dann kommt ein Hammer-Gag. Dann kommt ein Hammer-Gag, und zwar, erst sagt Tony zu Carmella, er ist echt stolz auf seine Mutter, weil sie ihre Freundinnen auch durch die Gegend fährt, immer noch so, und ihnen Gefallen tut. Und sagt er, there's hope, I'm proud of my mother. Und in der nächsten Szene fährt Livia mit durchschnittlich 20 km/h ihre Freundin irgendwo hin, verwechselt dann den Gang und fährt sie über den Haufen.
Genau.
Und zwar so zerstört ihre Hüfte.
Ja.
Und es ist unmittelbar auf Tonys There's Hope geschnitten.
Ja.
Und dann ist Tony in der Therapie und sagt, und dann fragt sie, wie ist denn die physische Kondition von ihrer Konstitution von ihrer Mutter? Und sagt Tony, she's like a bull.
Ja.
Und ja, ist sie halt nicht. Und kurz darauf, sie fackelt auch fast die Wohnung ab. Und kurz darauf,
ist das auch schon, ne?
Ja.
Dann lässt sie am Herd was stehen, ne? Ja, genau.
Dann haben sie noch eine Diskussion und dann ist sie so gemein zu ihm, dass er sagt, pass auf, er sagt zu ihr, you gotta stop with this black poison cloud.
Siehst du?
Was das für ein Wahnsinnszitat ist.
Mhm.
Gotta stop with that black poison cloud. Und dann kommt sie ins Altersheim. Dann kann er auch nicht mehr. Dann gibt es natürlich, es gibt viele Überlegungen, was die Sopranos ganz früh machen, was immer sich weiterzieht, das werden wir noch sehen, dass die Mafiosi sich fragen, warum machen wir das eigentlich?
Mhm.
Chris zum Beispiel fragt sich, why be in a crew? Why be a gangster? Weil er will ja so einen Solopfade einlegen, aber er wird dann quasi, er kriegt dann ein schlechtes Gewissen. Leider macht sein Kumpel dann wirklich einen totalen Blödsinn, überfällt wieder ein Laster von Junior. Und gibt es dann einen Toten und jetzt müssen sie dafür gerade stehen, vor Tony und seiner Gang auch. Und diesmal sind es italienische Designeranzüge, die in der Lieferung waren. Und da passt Silvio Dante, der Strip ist
Silvio Dante, der Strip, genau, Clubs,
ja, so heißt er. Von Stephen Van Sant, von der Bruce Springsteens E-Street Band gespielt. die, also Tony sagt, und jetzt gebt ihr die scheiß Anzüge zurück. Und dann siehst du, wie Silvio Dante gerade so einen Anzug anhat und so macht so und sagt so, ah, Tony. Und du siehst ihm an, dass er das wahnsinnig schade findet, den Anzug zurückzugeben.
Will er nicht zurückgeben.
Und das ist wahnsinnig lustig. Also, es deutet an, was noch kommt, wie gut es noch wird. Good. Ich kann dir nur einladen, eine
Folge mitzugucken.
So, bevor wir zum Fußball kommen, hast du noch was ein allgemeines Thema, was du loswerden willst? Wo früher der Sixpack stand?
Wo früher
der
Sixpack, in Hamburg gab es das Reeperbahn-Festival.
Ja.
Das wohl sehr unterhaltsam war. Es war Prominenz da. Ja, unsere Freundin Kate Nash zum Beispiel.
Hast du, dass die Foles ausgeladen wurden? Nee, die waren nicht ausgeladen, der hat sich mit dem Messer geschnitten, der Sänger. Oh. Und stattdessen kam Bowser als Headliner. Und haben sich wohl ein paar Leute ziemlich aufgeregt, zu Recht, weil das Reeperbahn-Festival für weltoffene Toleranz steht und, naja, weiß ich nicht, so mit Bowser oder halt überhaupt so deutschen Cloud-Rap-Texten auseinandersetzt, da wird es halt schnell homophob und frauenverachtend.
Ja. Und Bowser hat nächste Frau gewonnen, das Reeperbahn-Festival.
Kann man das gewinnen? Kann man das Reeperbahn-Festival gewinnen?
Ja, man kann da zumindest einen Publikumspreis, oder es gibt eine Jury, ja, es gibt wohl einen Jurypreis.
Ja.
Und den hat gewonnen eine ukrainische Rapperin, die heißt Aljona Aljona, ich habe so erzählt gekriegt, so tolle Titel hat wie Who Said My Mom Bitch. Es läuft zu Hause seit ein, zwei Tagen. Es ist, also Leute, gehört da mal wirklich rein. Es geht wirklich gut ab. Aljona Aljona.
Okay, ich mach's auch. Ja. Würdest du, wenn man dir Tickets fürs Reeperbahn-Festival schenkt oder deine Frau sagt, ich kann dieses Jahr nicht hinfahren, würdest du hinfahren?
Also die Frau hat etwas gesagt, was mir gefallen hat. Es wäre so ein bisschen Atmosphäre, so wie bei der Berlinale. So, es ist ohne jetzt zu genau wissen, was ihr damit meint. Aber so, nee, die Jury wäre so da. Die Jury waren unter anderem auch Peaches. Und sagt sie, die Jury würde so, die geht ran. Also die Peaches, die steht dann auch vorne an der Bühne und nimmt die Musik in sich auf und machen das mit großer Ernsthaftigkeit. Und wollen da wirklich die Besten küren.
Aber würdest du hinfahren?
Ich glaube, ich würde hinfahren, ja, wenn ich Zeit hätte, ja.
Ich war mal da.
Ja, du warst mal da, okay.
Ja, das ist nicht mein.
Ist nicht deins, okay.
Ich mag keine Musikfestivals.
Okay.
Ich mag auch die Musikbranche nicht, insofern.
Ah, gut.
Ja, und ich habe lang genug in ihr gearbeitet, um mit mit gewisser Expertise sagen zu können, dass das alles eine.
Okay, das ist das immer den Gedanken, den ich dazu denken muss.
Ja.
Also, auch wenn du sagst, du magst Hitman nicht, denke ich, mag Hitman, der hat es bestimmt noch nie gespielt. Der Unterschied ist immer, du hast es dann gespielt. Oder du magst die Musikbranche nicht, aber.
Ich
noch Tee?
Nein, es ist leer.
Ach, schade, mach nichts.
Ich versuche tatsächlich. Das ist mir echt ein Anliegen.
Ja.
Ich mache einen Podcast. Ich kann nicht super gütig und nachsichtig gegenüber allem sein, es ist langweilig. Ich kann nicht zu allem sagen, es ist super und wenn es mir nicht gefällt, ja, hat auch seine Existenzberechtigung. Also ich will schon noch Meinungen behalten, ne? Okay. Aber ich versuche wirklich nur noch mir Meinungen zu bilden, die nicht aus Vorurteilen bestehen, sondern Sachen, die ich mir angeschaut habe und versuche es auch wirklich gut zu begründen. Das ist mir ein großes Anliegen. Falls ich das nicht tun sollte, dann weiß mich bitte, bitte darauf hin.
Aber die Begründung war jetzt, dass du nicht mehr so eine Lust drauf. Nee, was?
Das Reeperbahn-Festival. Ja. Dass die Musikbranche nicht mag.
Achso, die Musik.
Und ich war auch schon auf dem Reeperbahn-Festival. Okay.
Ja, ja.
Und ich kann dir versichern, die ist zahlenmäßig sehr stark vertreten da.
Die Musikbranche an sich, ja.
Ja. Pass auf. Mein Thema ist nur, ich war jetzt ganz viel im Fitnessstudio.
Ja, ich mag keine Fitnessstudios.
Ja, jetzt müsstest du.
Nein, stimmt. Der Gag funktioniert.
Was ich habe oft gesagt, ich gehe nicht in Fitnessstudios. Ja. Habe ich früher oft gesagt. Ich war ein paar Mal einfach habe Leute begleitet oder so Probetrainings gemacht, also auch mit Leuten zusammen. Und dann war es immer lustig, weil dann ist man halt zu zweit, ne, mit der Freundin oder mit einem Kumpel oder so. Dann hatte ich schon immer Spaß, muss ich zugeben. Das kam sehr sporadisch vor. In den letzten Jahren habe ich es ein, zwei Mal gemacht. Im Jahr wahrscheinlich und fand es auch ganz gut. Und jetzt habe ich einen Gutschein geschenkt bekommen, wo man sich so ins Home Place.
Das wollte ich in der Tat noch fragen, oder ob du jetzt auch die Urban Sports.
Nee, ist eine andere.
App. Ach,
aber ich mache nicht Werbung für sowas. Deshalb wollte ich auch weder das eine noch das andere erwähnen.
Okay. Und ein bisschen verdammte Erleuchtung haben wir es erwähnt.
Ja, gut, da hat sich's angeboten.
Das ist angeboten.
Im Kontext. Auf jeden Fall, an diesen Gutschein möchte ich auch nutzen und ich war jetzt ein paar Mal drin, also immer so gegen zwischen 9 und 11 Uhr irgendwas, vormittags. Und ich muss wirklich sagen, ich hab da Spaß. Mhm. Also es ist sogar einer der wenigen Orte, wo ich tatsächlich so ein bisschen mich von meinen Alltagssorgen befreien kann. Mir ist aber aufgefallen, dass ich entweder machen die anderen nicht richtig Sport.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Oder ich schwitze so verdammt
Hast extrem. Du einfach genossen, mal in dieser Atmosphäre zu sein? Oder
nee, mir geht es nur um Sport. Die Atmosphäre, interessiert mich null. Die kann ich ausblenden, weil da nicht viele Leute sind um die Uhrzeit.
Okay. Also es war wirklich der Sport, der dich auf andere Gedanken
gekommen ist. Ja, absolut. Die Atmosphäre ist mir total
egal. Sag mal, deinen Trainingsplan, was hast du so gemacht?
Mein Trainingsplan ist, 10 Minuten Stepper, aber durchaus ordentliche Geschwindigkeiten. 10 Minuten Laufen, 10 Minuten Rudern, 10 Minuten Gewicht, 10 Minuten...
Und wenn 10 Minuten Gewicht heißt, dann also Hanteln oder?
Ist je nachdem, kann auch an einem von den Automaten da sein, was davon so...
Maschinen.
So Maschinen.
Butterfly, sowas. Ja, okay.
Genau, und dann meine eigenen Dings, meine eigenen Übungen, mein Bodyworkout, was ich sonst so mache, füge ich da auch noch so galant ein. Und dann gehe ich vielleicht nochmal aufs Laufband und heb auch mal so Dumbbells hoch, mach quasi...
Dumbbells sind diese Sport-Goofy-Dinger, diese Kugeln mit Griffen, ne?
Ja, genau.
Genau, okay.
Genau, da mache ich, wie nennt man das, wenn man so, Gott, ich mache das, fällt mir diese, wenn man so in die Knie geht und wieder hoch.
Squats.
Squats, genau, dann mache ich Dumbbell-Squats.
Aha.
Ja, genau. Und dann bin ich so eine Stunde irgendwie, da bin ich ziemlich fertig. Und dann gehe ich schwimmen.
Oh.
Und dann gehe ich noch eine 20 Minuten, eine halbe Stunde schwimmen. Und dann habe ich aber wirklich anderthalb Stunden ohne Pause wirklich durchgepowert. Und du siehst es vielleicht hier.
Oh Gott, Leute, wenn ihr das sehen könntet.
Das ist krass, wie schnell, also ich meine, ich trainiere so auch, aber das ist krass, wie schnell das nochmal anschlägt, wenn man damit so viel am Stück trainiert irgendwie. Mich macht's fertig, aber mich macht's auch ein bisschen glücklich, muss ich sagen.
Naja.
Ich überlege, aber ich brauche schon so ein großes und sehr annehmliches und geräumiges, wo man sich aus dem Weg gehen kann, Fitnessstudio wie diese Homes Place Dinger. Ich will nicht, also ich war einmal bei John Reed, so ein Probetraining, jetzt mache ich ja doch irgendwie Werbung, und vielleicht lag es auch daran, dass es ein Samstagmittag war, aber das mache ich nie wieder.
Gut.
Das ist horrible.
Ja, ich glaube, Samstagmittag ist aber auch wirklich dann Schoßzeit.
Ja, oder? Und wenn dann zu viel Testosteron will ich auch nicht. Das darf auch, muss schon wirklich auch sehr, müssen lieber, wenn Überzahl Frauen sind, weil die sind.
Und läuft da Musik im Homes Place?
Ja, aber nicht so laut, dass du es nicht, im John Reed kannst du es nicht übertönen mit deinen Kopfhörern und im Homes Place kannst du es schon. Gut. Warum kann man auch Podcasts hören zum Beispiel? Guter Ort, um Podcasts zu hören.
Übrigens, ich habe einen neuen Verstärker, Bernie. Unser alter Verstärker ist abgeraucht.
Ja.
Abgeraucht, schönes Wort, ne?
Ja, der ist, sagt man noch.
Sagt man noch, aber nur Sachen mit Verstärkern. Und da habe ich einen neuen Verstärker gekauft und der hat Spotify Connect. Also du gehst mit dem Netzwerkkabel direkt hinten rein und kannst dann über dein Handy, wenn du im gleichen WLAN bist, Spotify direkt ansteuern und das spielt das dann ab. Aber großer Schrecken, Bernie, das funktioniert nur mit Musik.
Oh.
Ja, weil Spotify Connect hat nicht sozusagen die Lizenz, was anderes als Musik abzuspielen. Ich konnte meine Podcasts dann jetzt nicht drüber hören.
Oh, get your shit together, Spotify. Ist das, die Leute wollen doch das Brennerpass-Intro Full Force hören.
Ich kann natürlich nach wie vor über ein, mit so einem Cinch hier Kopfhörerkabel ins Handy reingehen, das dann über einen anderen Kanal abspielen. Aber es wäre so einfach, es wäre so schön gewesen.
Ja.
Naja, sehr enttäuschend.
Okay, kommen wir zum Fußball. Rüdiger, der Frauenspieltag, ich breake ihn down. Ich habe meinen ersten Downbreak geschrieben im Vorfeld.
Bernie.
Das Ding ist, es gibt immer nur zum Wolfsburg oder zum Bayern-Spiel Berichte. Wenn ich dann mal irgendwie eine kurze Pointe rausfischen will aus einem Bericht bei kicker.de zum Hoffenheim-Spiel, geht's nicht, weil nirgendwo ein Bericht drüber steht.
I hear you.
Also die Korrespondenz über die Berichterstattung zu Frauenfußball ist noch schlechter als letzte Saison geworden, habe ich das Gefühl. Man liest auch gar nichts. Ich habe jetzt auch viel Süddeutsche gelesen, als bei meinen Eltern war neulich, stand auch nie was drüber drin.
Nee, da war doch eigentlich immer von der, wie hieß sie denn, Anna?
Ja, sie? Mensch, jetzt sagst du was, die wir mal einladen wollten.
Die wir mal einladen wollten, da war doch früher immer mal was drin.
Hin und wieder, ja. Gute Journalistin auch, ja. Okay, ja, gut. Dann ich fange mal an. Ja, also pass auf. Mit der TSG Hoffenheim ist nicht gut Kirschen. Essen.
Oh.
7-0 gegen Essen. Die Turbine kommt ins Stottern, beziehungsweise halten ein paar renitente Wölfe ihre Pfoten dazwischen. Potsdam VfL 0-3. Im Duell der ewig Mittelmäßigen trotzt Freiburg dem SV Duisburg zu Hause ein 0-1 ab. Gähn. Der ewig wehrhafte SC Sand hat dieses Mal keinen Kopfsand, für den Mighty FCB und geht 0-5 in die Knie. Fazit, Sand unter. Bayer, überwiegend Loserkusen, bleibt seinem Karma treu und verliert 1:3 gegen den FFC Frankfurt. Aufsteigerduell, juhu! Jena gegen Köln endet in einem mittelgerechten 2:2. Mhm. Ja, das war's. Jetzt bist du dran. Rüdiger Rudolf, would you please break it down? Übrigens, das wäre eine Chance für dich gewesen, ist auch mich zu fragen mal. Ob ich's,
stimmt.
Ja, dann hätte ich sagen können, ich dachte, du fragst.
Das wird nie wieder passieren. Danke, dass du mich, es wird nie wieder vorkommen.
Okay. Rüdiger Rudolf, would you please break Spieltag 5 down for us?
Ja, wir werden nie fangen. Mainz kommt in dieser Saison auf keinen grünen Zweig. Sagt man noch, habe ich nachgeguckt. Schalke schon. 2:1 am Freitagabend, knappen gegen 0:5er. Ich fange jetzt schon mal mit dem Nagelsmann an.
Ja, bitte.
Oh, Nagelsmann. Oh, Nagelsmann. Sag, war das jetzt souverän? Beim eigentlich starken 3:0 konnte man dich schimpfen sehen. Der Schiri pfeift nicht, wie er soll. Der Leimer kriegt gelb-rot. Das tat in der letzten Situation vielleicht ja nicht mal Not. Doch da er vorher hat gefault mit sträflich offenen Stollen, denkt Karma sich, gleich bist du dran. Da gibt's halt nichts zu wollen. Am Ende Leipzig oben auf, das würde ich doch versöhnen. Kannst dich ja mit einem kurzen Blick auf euren Tabellenplatz verwöhnen. In Bremen herrscht eine schwere, anhaltende Verletzungsmisere. Bremen, Leipzig 0:3. Trotz 0:4.
Darf ich da kurz einhaken?
Ja, bitte.
Der Kofeld war sehr betroffen, dass der Füllkrug sich verletzt hat. Ne?
Mm.
Er hat einen Kreuzbandriss.
Mm.
Und, war wirklich, der wirkte mir sehr traurig, der Florian Kofeld. Scheint ein sehr empathischer Zeitgenosse zu sein. Ja. Die kennen sich, glaube ich, auch aus Kindertagen.
Wer jetzt Füllkrug und Kofeld? Ja. Ja. Das wüsste ich jetzt nicht, aber ja.
Ja, ich glaube schon. Okay.
Füllkrug war doch auch letzte Saison schon so lange krank. Ne? Ach, ja. Herrje. Und ich finde ihn wirklich, ich bin ein bisschen Füllkrug-Fan.
Ja.
Na gut. Go. Trotz 0:4 Niederlage beim FC Bayern gehen die Herren vom 1. FC Köln aufs Oktoberfest, wo angeblich dann, Berni, halte ich fest, Thomas Gottschalk für sie gesungen hat.
Bitte?
Ich glaube, das ist so ein, warst du schon mal am Oktoberfest?
Ja.
Und?
Klar, ich habe in München gewohnt.
Ja, eben.
Ja, ist nicht mein Bier.
Sehr gut. Okay, ich werde um. Freiburg und Augsburg beschließen einen 1:1 Burgfrieden.
Mhm.
Gut. Mal auch nicht zum ersten Mal, den Witz, glaube ich.
Aber nee, aber du, ich lobe dich dafür. Du hast ja bei jeder Pointe eisern geschwiegen hier bei meinem Frauen-Downbreak.
Ich habe gemacht. Mhm. Okay. Ich habe auch zwischendurch gelacht.
Ja. Nicht gemerkt.
Mit sah doch nicht so.
Okay.
Ich habe. Gut. Finde ich gut. Berlin gewinnt. Hertha Paderborn 2:1. Berlin verliert. Leverkusen Union 2:0.
Moment.
Berlin gewinnt. Hertha Paderborn 2:1.
Ja.
Berlin verliert.
Ach so, wegen Union. Ach, oh
Leverkusen Gott, Union
voll am Schlauch 2:0.
Der BVB legt vor, die Eintracht legt nach, das Ganze zweimal. Am Ende steht es 2:2. Und jetzt kommst du, Mentalitätsbestie. Ach so, und heute Abend spielen dann noch Wolfsburg.
Ah, es gibt kein Montagsspiel. Aber was redest du da?
Eben.
Ja, dann gab es ja noch Champions League. Barca gegen den BVB.
Ja. Ja. Aber ich habe gehört, dass der BVB das Spiel hat ausgezeichnet. Hat er fantastisch gespielt, aber leider versäumt die gemachten die Tore. Sagt man auch nicht mehr, ne?
Nee, sagt man so nicht mehr, glaube ich. Ja. Dann gab es aber mit dem 2:2 gegen Frankfurt, die angeblich schon am Boden lagen, kann man in der Zusammenfassung immer nicht so ganz, ganz feststellen, aber laut Zorc war das so.
Laut Adi Hütter auch. Sie wären 35 Minuten nicht anwesend gewesen.
Ja? Ja. Okay. Dann so noch verdaddelt.
Max Jakob Ost sagt 34 Minuten. Entschuldige. Dann verdattelt.
Und jetzt macht man sich ein bisschen Sorgen beim BVB auch.
Ja.
Und Favre sieht Parallelen zu letzten Februar. Wo es auch die Schwächephase gibt, die sie letztlich die Meisterschaft gekostet hat.
Ja.
Und
aber vielleicht könnte man jetzt, so Vollprofis wie ich, sagen, jetzt vielleicht ein besserer Zeitpunkt als dann nächstes Jahr im Februar.
Ja, das stimmt ja auch. Ja. Das stimmt ja auch. Noch ist nichts verloren. Aber natürlich, wenn man das nicht abschüttelt, die kurze Schwächephase, dann sind die anderen 4 bis 5 Punkte voraus. Und das wird man nicht mehr so schnell einholen. Ich glaube, mit Leipzig wird zu rechnen sein.
Der Nagelsmann lässt sich nichts mehr vom Brot nehmen, glaube ich.
Ja, nichts mehr, glaube ich jetzt nicht. Aber was die Schlagzeilen stattdessen dominiert hat, war ja tatsächlich the Battle of the Bundestorwart.
Ja.
So überflüssig wie ein Kropf, falls man das noch sagt.
Ich glaube nicht.
Also pass auf, dass da ein Torwart wie Ter Stegen, der mir auch nicht so wahnsinnig sympathisch ist, aber das stimmt eigentlich gar nicht, weil er ist mir eigentlich egal. Aber ist ein super Torwart, dass da jemand sagt, das verletzt ihn schon, dass er nicht spielt oder nicht zum Aufgebot zählt oder so, ist erstmal überhaupt keine Spitze gegen Manuel Neuer.
Nein.
Das hat ein ehrgeiziger Fußballer.
Ja.
Es gibt auch ehrgeizige Kinder, die sagen, dass ich, da ich nur eine 2 minus habe oder so, ich bringe mich um. Fair enough, sollen sie machen. Torwart spielt nicht, will Nationaltorwart sein. Das ist ein vollkommen guter okay.
Vergleich. Oder?
Ja. Und ich bin bekannt für meine guten Analogien.
Ja, ja,
ja. Ja. Und dem hatte ich nichts hinzuzufügen. Ich habe keine Sekunde daran überlegt, ist die Aussage kontrovers? Mhm. Sondern ich habe mir gedacht, ist mir egal. Mhm. Warum soll er das nicht sagen? Mhm. Dann hat die Presse, man muss leider sagen, ich sage es ungern die Presse, weil es so pauschalisierend ist und so hämisch. Mhm. Und wir sind ja nicht deine Anti-Häme-Podcast. Dann hat sie gesagt, Mensch, der Ter Stegen, der muckt richtig auf. Mhm. Ich dachte, okay, gut. Dann hat Neuer was gesagt, was ja vielleicht auch nicht hätte sein müssen. Aber Neuer hat doch dann sowas gesagt wie, ich weiß nicht, er hat nicht direkt gesagt, der André muss aus einer Schmollecke rauskommen oder so, aber er hat irgendwas.
Er hat gesagt, es wäre nicht hilfreich.
Er hat gesagt, es wäre nicht hilfreich. Was eigentlich schon im politischen Korrektheits-Super-Jargon der Fußball eigentlich schon heißt.
Stimmt.
Halt die Fresse.
Shut the fuck up.
Ja. Aber auch da finde ich, war es zu keinem Zeitpunkt jemals eskaliert.
Aber
nicht
dann.
Im Ansatz.
Aber dann.
Aber dann kam jemand und hat gesagt, er muss jetzt mal die Gemüter beruhigen. Er muss jetzt mal eingreifen, weil das wird nämlich sonst eskalieren. Und hat damit alles eskaliert.
Das war der Gen Kelsang Ananda, ne?
Ja. Nee, das war unser Gemütspräsident.
Ja.
Uli fucking Hoeneß.
Ja.
Und wir kennen ja das, dass Uli Hoeneß irgendwas so aus dem Bauch raus sagt und dann passiert irgendwas, was viel, dann ist das Medienecho viel größer, als es eigentlich sein müsste. Aber das wirklich Bombastische an der Angelegenheit ist das zweite Interview, was er am Tag danach gegeben hat, wo er so locker wippend und total selbstzufrieden sagt so, ja, das ist ja, sich nochmal erklärt und dann so selbstzufrieden sagt, jetzt hätte er es mal so ein bisschen, jetzt hätte er wieder Ordnung angebracht und er hätte ja selbst im Rahmen dieser unsäglichen, dieser unheiligen PK damals festgestellt, was man für ein schlimmes Medienaufruhr selbst veranstalten kann. Und weil er das wüsste, hätte er jetzt quasi das zurechtgezogen und jetzt wird niemand mehr was zur Causa Manuel Neuer sagen. Der feine Herr Ter Stegen.
Mhm.
Und es ist so.
Und er hat, glaube ich, das an einer Entschuldigung erwartet.
Und es ist so blauäugig und naiv und so dumm und so selbstgefällig und es ist einfach so dumm. Es ist so. Es ist wie dumm. Es ist so kurzsichtig zu sehen.
Und war das irgendwie strategisch von ihm?
Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo die Zeiten sind vorbei, wo die Abteilung Attacke strategisch reitet. Ich glaube, die reiten einfach nur noch, weil ihnen langweilig ist abends. Sind nicht auf der Veranda sitzen.
Das Pferd nicht mehr runterkommt.
Das Pferd einfach, weil das Pferd mit ihnen durchgeht.
Ja.
Nee, das war mal wieder ganz peinlich. Und vor allem am Ende steht. Weißt du, was jetzt passiert ist? Jetzt macht der Kicker eine Umfrage, wer ist denn der bessere Nationaltorwart? Und dann sind 69% irgendwie bei Ter Stegen. Und das wäre sicher nicht so eindeutig ausgefallen, hätte Uli Hoeneß es nicht gesagt. Weil er hat es dann nämlich tatsächlich, was vorher nicht der Fall war, Manuel Neuer hat niemand beschädigt, bis auf Uli Hoeneß. Er hat es dann geschafft.
Tja. Barcelona schwächelt auch gerade, ne? Die stehen irgendwie 6. Platz oder sowas.
Ja.
Haben gegen den Aufsteiger.
Real auch.
Granada. Real auch, aber es sind immer ein 2. Platz, ja.
Ja, aber dann muss ich ein bisschen Sorgen um seinen Job machen.
Ja.
Da mut's schon wieder ein bisschen.
Der
Mourinho's aus allen Ecken schon wieder.
Hast du gesehen, da wir jetzt schon bei den anderen Ländern sind, Man City hat 8-0 gegen Watford gewonnen.
Ach, die armen Watfords,
stand,
ja.
Stand 5-0 nach 18.
Ja, Minuten. Das habe ich im Ticker ein bisschen verfolgt. Das hat sich früh angekündigt.
Mhm.
Die wurden notgeschlachtet.
Und
sagt man das
Ich habe Leverkusen gesagt und meinte Liverpool.
Ja,
verliert kein Spiel mehr. Wir haben auch in Chelsea gewonnen. In Chelsea, also gegen Chelsea.
Wenn man jetzt mal die Tabelle anschaut,
ja.
von der Bundesliga.
Ja, guck du, ich weiß auswendig.
Nee, ich weiß ja auch ungefähr, wovon wir sprechen. Das ist schon jetzt nicht mehr so, wir haben ein paar Spiele gewonnen, die Leipziger, ne? Aber das wird sich schon wieder einpendeln mit der Dominanz, sondern das ist jetzt schon relativ. Wie soll man sagen? Das ist schon aussagekräftig jetzt. Ne?
Ja. Freiburg steht verdammt gut da.
Ja. Ja, da zweifle ich noch ein bisschen an der Aussagekraft, aber das ist einfach nur so, Seeing is believing.
Mhm.
Und wenn ich mal kurz die Augen schließe, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die wirklich so hoch stehen. Aber pass auf, Schalke ist auch punktgleich mit Dortmund, ne? Mhm. Und Leverkusen und Mönchengladbach. Mhm. Das ist ganz spannend. Aussagekräftig ist jetzt wirklich, dass da Leipzig oben steht, finde ich. Das hat wirklich jetzt was zu sagen, wirklich verdammt gut gespielt.
Und Paderborn verdammt weit unten steht.
Und ja, sich mit Paderborn und Köln sich da sehr schwer tun und tun werden. Und Union wird da auch noch, glaube ich, weiter, ja, solange sie noch über Hertha stehen können, sind sie ja wahrscheinlich zufrieden.
Naja, ja.
Aber ja, es wird schwierig. Hertha hat auch
nicht toll gespielt gegen Paderborn, aber sie haben jetzt mal gewonnen.
Haben sie hinten reingestellt, die selbsternannten.
Hast du dieses Solo gesehen von Dil Rossun?
Nee.
Boah. Also der ist ja wirklich, also ich weiß nicht, wie viel der ausgespielt hat, aber er hat wohl 10 Ballberührungen mit dem linken Fuß, bis er dann letztendlich ihn im Tor versenkt hat.
Ich bin ein bisschen traurig, weil in Frankfurt so viele Leute gegangen sind.
Ja.
Ich hoffe, dass ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen Aufwind da, so mit Silvio, glaube ich, heißt er, Pacienza. Mhm. Tut sie ein bisschen was. Bas Dost noch nicht so ganz fit, aber es tut sie ein bisschen was da vorne. Jetzt, ich finde, das sind die Momente, wo die Trainer wirklich zeigen können, was sie drauf haben. So eine neue Mannschaft formen irgendwie. Das Problem ist, wenn du als Trainer eine neue Mannschaft formst, die mit einer guten Sturmformation, dann weißt du eigentlich, die ist wieder weg im nächsten Jahr. Fragst du dich, ob die überhaupt
in Frankfurt.
Darf man sie zu sehr formen? Darf man sie zu sehr auf Vordermann bringen? Ja. Okay, liebe Freunde, das war's für heute. Ja, wer nicht will, dass wir in den Hörern, dass wir noch weiter in den Hörerzahlen sinken, ja, was kann der machen?
Der kann
zweimal hören.
Ja, du, aber
vielleicht, wenn jetzt alle doppelt hören, dann denken wir, es sind 2000 Hörer wieder und dann sind wir zufrieden.
Mit dem gleichen Gerät zweimal hören?
Ja, weiß nicht,
glaube ich auch nicht. Das ist alles, stimmt nicht.
Nee, schließt's an eure.
Weiterempfehlen, Bernie.
Ja, weiterempfehlen. Oder einmal retweeten.
Tweeten. Dann tweete ich was, dann können die Leute retweeten.
Na, retweetet, wir tweeten ja sowieso die Sendung.
Ja.
Und die können sie retweeten.
Ja.
Okay. Wir lieben euch. Liebt auch ihr uns.
Wir lieben uns. Und.
Ja, lieben wir uns?
Ich weiß nicht, das haben wir vorhin am Anfang des Podcasts, stand das noch fest, Bernie, ich weiß nicht.
Dass wir uns, also wir uns gegenseitig. Ja, das natürlich schon, ja. So. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wir lieben unseren Podcast so mit so einem hyper Selbstbewusstsein, so einer Hybris, dass wir sagen, wir lieben unseren Podcast, der Beste der Welt. Nee. Wir machen ganz viele Fehler. Wir sind fehlerhaft. Aber wie aus einem Buch, was ich übersetzt habe.
Man kann ihn nur mit Liebe ertragen. Ja, Entschuldigung.
Um aus einem Buch zu zitieren, was ich übersetzt habe, irgendwie neulich, ist, wir sind noch nicht fertig. Wir sind aus Lehm. Aus uns kann noch alles werden.
Bob der Baumeister.
Oh. Oh, okay, gut.
Entschuldigung, das tut mir leid.
Jetzt den Wind rausgenommen jetzt. Danke. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass ich irgendwie sofort aus meinem Faschismusbuch zitiere. Okay. On air. Weil weniger Wind kann nicht mehr in der Sendung sein.
Wer über diesen Witz gelacht hat, muss uns das tweeten. Tschüss. Like uns.
Das war Brennerpass,
der Popkultur
Podcast.
Das ist der Brennerpass.